NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Das Bundesverfassungsgericht hat heute der EZB grünes Licht gegeben. Im Krisenfall kann die Europäische Zentralbank einzelne Staaten durch Anleihenkäufe unterstützen. Dazu gleich ein Bericht aus Karlsruhe, Reaktionen aus Berlin und ein Kommentar. Außerdem berichten wir über die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland, den Terror-Fehlalarm heute in Brüssel, die Zukunft der Dieseltechnologie. Benoît Groux ist gestorben, die französische Schriftstellerin und Feministin. Und am Ende der Sendung kommt ausführlich der Sport zum Zuge beim Fußball-Achtelfinalspiel den Einzug ins Achtelfinale Deutschland gegen Nordirland. Da ist dann Halbzeitpause und das IOC hat sich heute zur Sperre für die russischen Leichtathleten geäußert. Die EZB wird alles tun, um den Euro zu retten. Diese Ankündigung von EZB-Präsident Draghi aus dem Sommer 2012 hatte weitreichende Folgen. Notfalls werde die Europäische Zentralbank unbegrenzt Staatsanleihen von Euro-Krisenländern aufkaufen, so hieß es damals. Allein diese Worte wirkten tatsächlich beruhigend auf die Finanzmärkte. Aber war die Ankündigung rechtens? Mit dieser Frage hat sich im vergangenen Jahr bereits der Europäische Gerichtshof beschäftigt und seinem Ja hat sich jetzt auch das Bundesverfassungsgericht angeschlossen.
Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen Urteil geht ein langes und aufwendiges Verfahren zu Ende.
Gleich zu Beginn der Urteilsverkündung deutet Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle an, dieses Verfahren hat die Richter belastet. 3,5 Jahre lang haben sie versucht zu ermitteln, ob das vollmundige Versprechen der EZB, sie würde notfalls unbegrenzt Staatsanleihen der europäischen Staaten aufkaufen, ob diese Ankündigung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Solch ein Versprechen geht zu weit, fanden Politiker aus verschiedenen Parteien und auch die Bürgerinitiative Mehr Demokratie mit über 10.000 Klägern. Sie befürchteten, dass durch die Aktionen der EZB Schulden in Milliardenhöhe auf den deutschen Staatshaushalt zukommen könnten. Die Verfassungsrichter hatten auch Zweifel. Sie legten deshalb die Sache dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vor. Die europäischen Richterkollegen aber sahen im letzten Sommer kaum Probleme. Das hat die Verfassungsrichter nicht komplett überzeugt. In der Urteilsverkündung sagte Andreas Voskuhle recht deutlich:
Der Gerichtshof der Europäischen Union und das Bundesverfassungsgericht sind sich nicht in allen Punkten einig. Das gemeinsame Ringen um das Recht ist aber konstituierender Teil einer funktionierenden Rechtsgemeinschaft.
Das heißt, die Verfassungsrichter finden zwar, dass die Luxemburger zu großzügig sind, zu viel durchgehen lassen, was nach den Verträgen eigentlich nicht sein darf, aber sie sagen auch, wir mischen uns nicht in alles ein.
Kontrollvorbehalte sind zurückhaltend und europarechtsfreundlich auszuüben.
Die Aktionen von EZB und EuGH seien nach deutschem Maßstab nur dann nicht bindend, wenn sie auf einer offensichtlich nicht mehr vertretbaren Auslegung der europäischen Verträge beruhten. Erst bei Willkür greifen die Richter ein, ansonsten müsse man in Europa kompromissbereit sein. Deswegen haben sie die Verfassungsbeschwerden abgewiesen. Das Versprechen, notfalls unbegrenzt aufzukaufen, das sei grundsätzlich in Ordnung gewesen. Jedenfalls in dem Rahmen, den der Europäische Gerichtshof vorgegeben habe. Denn
danach muss gesichert sein, dass Ankäufe nicht angekündigt werden, das Volumen der Ankäufe im Voraus begrenzt ist.
Wenn die EZB also Sicherungsmaßnahmen ergreift, dass keine unendlichen Schulden gemacht werden, dann würde die deutsche Verfassung nicht verletzt. Alle Klagen, die noch beim Verfassungsgericht wegen anderer europäischer Finanzprogramme liegen, werden in Zukunft mit diesem Maßstab gemessen. Solange die EZB nicht völlig losgelöst riskante Geschäfte eingeht, so lange haben die Karlsruher Richter aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts gegen die Europäische Zentralbank. Sie finden, es ist schon ein Erfolg, dass die Zentralbank überhaupt von Gerichten überprüft wird. Andreas Voskuhle.
Die europäische Rechtsgemeinschaft ist aus diesem Verfahren gestärkt hervorgegangen.
Denn mit der Ungebundenheit der obersten Banker sei jetzt Schluss. Notfalls müssten sie sich doch für ihre Handlungen rechtfertigen.
Gigi Deppe berichtete aus Karlsruhe über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und Reaktionen aus Berlin fasst Thorsten Huhn jetzt zusammen.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, äußerte sich überraschend zufrieden.
Ich begrüße das Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat, was auch wichtig ist, gesagt, dass es sich an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs anlehnt. Es hat Bedingungen formuliert, das ist in Ordnung.
Auch Kauders-Stellvertreter Ralf Brinkhaus zeigte sich mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts einverstanden, will aber kritisch bleiben.
Für uns ist eins wichtig, wir werden als Bundestag, als Unionsfraktion das Handeln der EZB auch weiterhin sehr, sehr genau beobachten. Wir werden sehr genau beobachten, welche Volumina werden da bewegt und vor allen Dingen auch, bewegt sich die EZB innerhalb ihres Mandates oder ist sie schon außerhalb ihres Mandates? Und insofern die politische Aufgabe, die bleibt für uns und der werden wir auch weiter nachkommen.
Bayerns Finanzminister Markus Söder, CSU, sieht im Karlsruher Urteil eine sehr schlechte Nachricht für Sparer, Kleinanleger und Besitzer von Lebensversicherungen. Die Europäische Zentralbank dürfte sich in ihrem Kurs der massiven Eingriffe in die Anleihemärkte und der Niedrigzinsen bestätigt sehen, erklärte Söder. Erfreut hingegen zeigte sich Carsten Schneider, der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag.
Dieses Programm ist das effizienteste, das ich jemals gesehen habe, denn es hat nur drei Wörter bedurft von Mario Draghi, whatever it takes. Und den nicht 1 Euro Geldeinsatz und hat dazu geführt, dass wir eine Beruhigung an den Finanzmärkten hätten, die andernfalls eine Billion kosten kann.
Sehr kritisch blickt hingegen die Linke auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, die mit zu den Klägern gehörte. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht vor allem die Sparer als Verlierer.
Die Entwicklung, die die EZB in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten gegangen ist, das ist schon eine, die ausdrücklich eine Politik der Stärkung von Konzerninteressen und zulasten von Kleinsparern ist. Wenn ich mir überlege, dass nun Großkonzerne auch Anleihen, dass die EZB von ihnen Anleihen kauft und damit billige Finanzierung durchsetzt, ist das etwas, was auch gegen den Mittelstand gerichtet ist und insbesondere auch gegen die Kleinsparerinnen und Kleinsparer.
Unterschiedliche Einschätzungen gab es bei Wirtschaftsforschern. Der neue IFO-Präsident Clemens Fuß kritisierte das Urteil als Kehrtwende. Das Gericht habe es nicht gewagt, die EZB beim Kauf von Staatsanleihen stärker in die Schranken zu weisen als der Europäische Gerichtshof. Marcel Fratscher hingegen, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, forderte dazu auf, in Deutschland einen Schlussstrich unter die Streitigkeiten mit der EZB zu ziehen. Die rechtlichen Querelen könnten die Glaubwürdigkeit der EZB schädigen und damit letztlich der deutschen Wirtschaft schaden.
Und zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Klaus Hempel.
Trotz ihrer formalen Niederlage können die Kläger sehr zufrieden sein. Sie haben viel erreicht. Die Europäische Zentralbank und all ihre Maßnahmen unterliegen der vollen Kontrolle durch die Gerichte. Das war vorher so nicht klar. Die deutschen Staatsbürger sind gegenüber übermächtig erscheinenden EU-Institutionen wie der EZB nicht völlig schutzlos. Jeder einzelne Bürger hat das Recht, in Karlsruhe zu klagen, sollten EU-Organe wie die EZB ihre Kompetenzen maßlos überschreiten. Dafür bürgt das Bundesverfassungsgericht, auch das steht so im Urteil. So mächtig, frei und unabhängig die EZB nach wie vor sein mag, sie darf nicht einfach tun und lassen, was sie will. Wenn sie Staatsanleihen aufkauft, darf sie das nur unter bestimmten Bedingungen tun. So muss sie zum Beispiel das Volumen der Anleihekäufe vorher genau festlegen. Für diese Klarstellung haben die Kläger ebenfalls gesorgt. Auch die Verfassungsrichter des Zweiten Senats dürfen zufrieden sein. Wer behauptet, sie wären vom Europäischen Gerichtshof eingeknickt, liegt falsch. Mit ihrer äußerst kritisch formulierten Vorlage an den EuGH haben sie ihre Luxemburger Kollegen dazu gebracht, dass die EZB eingezäunt wird. Für den Aufkauf von Staatsanleihen gelten künftig genaue Vorgaben. Diese muss nun auch die Bundesbank befolgen. Bundesregierung und Bundestag müssen die Vorgaben künftig überwachen. Werden sie nicht eingehalten, muss Deutschland aus der Krisenpolitik aussteigen. Auch das stärkt die deutsche Position. Alles in allem ist die Strategie des Bundesverfassungsgerichts aufgegangen. Viele Bedenken der Verfassungsrichter gegen das UMT-Programm hat der EuGH aufgegriffen. Deshalb gab es auch keinen Grund für Karlsruhe, am Ende den offenen Konflikt mit Luxemburg zu suchen. Herausgekommen ist vielmehr ein europafreundliches Urteil. Zwar haben die Verfassungsrichter die EuGH-Entscheidung zur EZB-Politik sehr kritisch auseinandergenommen und viele Schwachstellen aufgezeigt, sind ihr am Ende aber doch gefolgt. Dass man unterschiedlicher Meinung ist und bei der Auslegung von Gesetzen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, ist gerade unter Juristen völlig normal. Auch Richter müssen deshalb Kompromisse finden und eingehen. Genau das ist dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht gelungen. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle sagte heute, die Europäische Rechtsgemeinschaft ist aus diesem Verfahren gestärkt hervorgegangen. Ich finde, damit hat er recht.
Ein Kommentar von Klaus Hempel. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland werden wohl noch einmal verlängert. Die Botschafter der 28 EU-Staaten haben sich heute jedenfalls auf diesen Schritt geeinigt. Am Freitag soll er offiziell beschlossen werden. Die Sanktionen sollen eine Strafe für Moskaus Verhalten im Ukraine-Konflikt sein. Sie richten sich unter anderem gegen Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die wichtige russische Öl- und Gasindustrie. Kai Küstner aus Brüssel mit Einzelheiten.
Die Europäische Union hält den Druck auf Russland aufrecht. Geräuschlos und einstimmig hätten die Botschafter der EU-Einzelstaaten der Verlängerung der Sanktionen zugestimmt, bestätigen Diplomaten dem ARD-Hörfunk. Damit ist der entscheidende Schritt getan. Es gilt als sicher, dass der Beschluss demnächst von den Ministern offiziell abgesegnet wird. Möglich ist, dass dies aber erst nach dem EU-Gipfel kommende Woche geschieht. Seit fast 2 Jahren sind die für Moskau durchaus schmerzhaften Maßnahmen nun in Kraft. Vergangenen Sommer hatte die EU klargestellt, an eine Aufhebung sei erst zu denken, wenn das Waffenstillstandsabkommen für die Ostukraine voll umgesetzt sei. Die Bedingungen für eine Aufhebung sind nicht gegeben. Die Vereinbarung von Minsk wird nicht respektiert. Es gibt Fortschritte, aber nicht genügend, hatte der französische Außenminister Ayrault bereits im Vorfeld unterstrichen. Mit der Verlängerung der Sanktionen bis Ende Januar 2017 wollen die Europäer nun sicherstellen, dass der Druck auf Moskau nicht nachlässt. Noch immer gibt es fast täglich Gefechte zwischen Separatisten und ukrainischer Armee. Die Regierung in Kiew hat keine Kontrolle über ihre Grenze zu Russland. Es ist längst geplant gewesen, Wahlen in jenen Gebieten abzuhalten, die von den Separatisten kontrolliert werden.
Es gibt Bewegung, wenn wir uns unterhalten über das Lokalwahlgesetz, was die entscheidende Schlüsselstelle ist.
Mit diesen Worten wies der deutsche Außenminister Steinmeier gestern darauf hin, dass er durchaus Fortschritte sehe bei den laufenden Gesprächen mit Russland und der Ukraine. Für ein neues Gipfeltreffen im Minsk-Format, also gemeinsam mit Deutschland und Frankreich, sei es aber noch zu früh. Gerade Steinmeier war es gewesen, der sich zuletzt dafür stark gemacht hatte, Fortschritte beim ukrainischen Friedensprozess mit einer Linderung der Sanktionen für Moskau zu belohnen. Also anstelle der Alles-oder-Nichts-Lösung eine schrittweise Lockerung in Aussicht zu stellen. Für diese Runde der Sanktionsverlängerung kam der Minister mit seinem Vorstoß zu spät. Allerdings griff sein französischer Kollege Ayrault diese Idee auf. Ich hoffe, dass es beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs nicht nur um eine automatische Verlängerung der Sanktionen gehen wird, sondern dass es eine Debatte gibt über die Umsetzung der Minsker Vereinbarung, um festzustellen, ob es bedeutende Fortschritte dabei gegeben hat, die eine Öffnung von unserer Seite erlaubt. Doch dass der richtige Umgang mit Russland bereits kommende Woche zum Gipfelthema werden könnte, ist nach Angaben eines EU-Offiziellen höchst unwahrscheinlich. Die Diskussion darüber aber dürfte der EU in den nächsten Monaten in jedem Fall erhalten bleiben. Trotz des bislang einheitlichen Vorgehens gibt es innerhalb der Europäischen Union eine rege Debatte darüber, wie hart man Moskau eigentlich anpacken soll. Nicht nur deshalb, weil auch die europäische Wirtschaft über starke Handelseinbußen klagt. Seit dem Eingreifen Russlands in der Ukraine ist dies für die Europäer zu einem Dauerthema geworden. Genau wie für die NATO. Der deutsche Außenminister Steinmeier hatte am Wochenende davor gewarnt, die Lage durch, wie er es ausdrückte, lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul weiter anzuheizen. Äußerungen, für die der Außenminister heftig kritisiert wurde. Das schwäche die Position der EU und der NATO gegenüber Moskau, so der Vorwurf.
Es war nur eine Sprengstoffgürtel-Attrappe, aber sie hat heute in Brüssel viele Menschen in Atem gehalten. Ein offenbar psychisch gestörter Mann hatte den Terroralarm ausgelöst. Karin Bentsch berichtet.
Der Verdächtige ist ein junger Mann, Mitte 20, der psychische Probleme hat. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft meldete er sich am frühen Morgen bei der Polizei und behauptete, er sei entführt worden und man habe ihn mit einem Sprengstoffgürtel vor einem Einkaufszentrum in der Brüsseler Innenstadt ausgesetzt. Die angeblichen Entführer wollten die vermeintliche Bombe um seinen Bauch aus der Ferne per Handy zünden. Was folgte, war ein Großeinsatz von Polizei, Soldaten und Sprengstoffexperten. Im Gebäude selbst wurde keine Bombe gefunden. Der vermeintliche Sprengstoffgürtel war eine Attrappe, die offenbar nur Kekse und Salz enthielt. Auch Hinweise auf eine Entführung konnten nicht gefunden werden. In Brüssel sorgte der Terroralarm, den der psychisch gestörte Mann ausgelöst hatte, für große Aufregung. Premierminister Charles Michel begab sich ins nationale Krisenzentrum, um dort den Polizeieinsatz zu verfolgen. Die Situation ist unter Kontrolle, sagte Michel bereits am Vormittag. Die Sicherheitsbehörden seien aber extrem wachsam, so der belgische Premierminister. Am vergangenen Wochenende hat es in ganz Belgien Razzien gegeben. 3 mutmaßliche Terroristen sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, Anschläge auf Fußballfans während der Europameisterschaft geplant zu haben. Seit Wochen wird in Belgien befürchtet, dass islamistische Terroristen Anschläge auf Einkaufszentren verüben könnten. Die Brüsseler Attentate vor 3 Monaten sind noch nicht vergessen. Belgien kommt in Sachen Terror nicht zur Ruhe.
Morgen ist für den VW-Konzern ein großer Tag. 9 Monate nach den ersten Berichten über die Dieselabgasaffäre findet die erste Hauptversammlung der Aktionäre statt. Es könnte sehr unangenehm für den Vorstand und den Aufsichtsrat werden, denn immer noch sind viele Fragen offen. Zufall oder nicht, Konzernchef Müller hat heute in einem Interview die Dieseltechnologie generell in Frage gestellt. Und jetzt wird spekuliert, wohin steuert das Unternehmen? Steht die deutsche Automobilindustrie vor einer Revolution oder ist das Ganze ein Ablenkungsmanöver? Franka Welz hat sich umgehört.
Einen Tag vor der VW-Hauptversammlung präsentiert Konzernchef Müller sich erneut als Erneuerer des Unternehmens. Eine Revolution bei Volkswagen? Fachleute sind skeptisch. So zum Beispiel Wolfgang Meinig von der Bamberger Forschungsstelle Automobilwirtschaft.
Ich glaube, dass der Herr Müller von VW im Moment sehr auf Ablenkung bedacht ist. Man versucht abzulenken von dem Hauptproblem, was VW geschaffen hat.
Müllers Strategie ist klar. Weg vom Alten, also dem Verbrennungsmotor, und hin zum Neuen, dem Elektromotor. Ein Schritt in die richtige Richtung? Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen sagt ja.
Der Diesel ist wirklich am Ende, das muss man sehen. Es ist wichtig, dass man jetzt umsteuert, denn um 2020 haben wir neue Bedingungen in der Welt für Antriebe und jetzt sich darauf einzustellen, ist das richtige Signal.
Ab 2020 gelten zum Beispiel strengere EU-Vorgaben für Abgaswerte. Danach muss sich der zulässige CO2-Ausstoß bei einigen Fahrzeugtypen mehr als halbieren. Damit dürfte die Abgasreinigung beim Diesel noch mal teurer und aufwendiger werden. Deshalb fragt sich der VW-Chef, wie lange sein Konzern noch sinnvoll sehr viel Geld in die Weiterentwicklung des Diesels stecken soll. Aber ist der Diesel damit wirklich am Ende? Wolfgang Meinig glaubt nicht, dass VW von heute auf morgen einen Riesenmarkt abwürgen wird.
Im Durchschnitt sind auf den deutschen Straßen 30% Dieselfahrzeuge. Also wir sehen, dass eigentlich die Konjunktur in Richtung Dieselfahrzeuge geht. Und bitte, man muss dann halt auch investieren und auf ehrliche Weise die Abgasnormen erfüllen.
Und auch in Konzernkreisen will man von einem plötzlichen Ende des Diesels nichts wissen. Vielmehr gehe es um einen Prozess von mindestens 15 oder 20 Jahren. In dieser Zeit würde Elektromobilität preiswerter, Dieselantriebe würden aber teurer. Bei bestimmten Fahrzeugtypen dürfte sich eine Abkehr vom Dieselantrieb dann lohnen. Wolfgang Meinig.
Es geht um die Pkw-Dieselmotoren, die in kleineren Fahrzeugen eingebaut sind, wo man also die Abgasbewältigung nicht in dieser Weise finanzieren kann. Aber der Dieselmotor wird seine Daseinsberechtigung behalten.
Also vor allem Kompaktwagen dürften in Zukunft stärker mit alternativen Antrieben ausgestattet sein. Nach einer Vollgasfahrt in die neue Autowelt klingt das nicht. Eher nach angezogener Handbremse.
18.48 Uhr ist es, hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und im letzten Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Nordirland hat gerade die Halbzeitpause angefangen. Es steht 1:0 für Deutschland nach einem Tor von Gomez in der 30. Minute. Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hat sich noch nicht endgültig entschieden, ob der umstrittene Wolfgang Gedeon ausgeschlossen wird oder nicht. Die Frage wurde vertagt. Zunächst soll ein wissenschaftliches Gutachten klären, ob Gedeon ein antisemitisches Buch geschrieben hat. Von der Entscheidung hatte der Fraktionsvorsitzende Meuthen sein politisches Schicksal abhängig gemacht. Marc Kleber berichtet aus Stuttgart.
Knapp 3 Stunden dauert die Sitzung der AfD-Fraktion, dann stürmt Jörg Meuthen an den wartenden Journalisten vorbei mit dem Entwurf einer Erklärung zum Fall Gedeon.
Geh jetzt runter, ich muss gerade den Text abschreiben, dann machen wir Pressekonferenz, in 10 Minuten bin ich bei Ihnen.
Wolfgang Gedeon selbst kommt aus dem Fraktionssaal. Er gibt den Reportern bereitwillig Auskunft, noch vor der Pressekonferenz. Seine Tätigkeit in der AfD-Landtagsfraktion werde er vorerst ruhen lassen, erklärt Gedeon, und zwar bis zum Ende der Parlamentsferien, also Anfang September.
In dieser Zeit hat die Fraktion die Gelegenheit, eine Untersuchungskommission einzusetzen, die die Vorwürfe gegen meine Schriften intensiv prüfen wird. Und Anfang September wird dann eine neue Entscheidungssitzung stattfinden.
Das heißt, die Entscheidung über einen Ausschluss aus der Fraktion wird aufgeschoben. Jörg Meuthen hatte sich dafür eingesetzt, dass die Fraktion Gedeon ausschließt. Der AfD-Fraktionschef und Bundesvorsitzende hatte seine Forderung sogar mit der Drohung verknüpft, er werde andernfalls zurücktreten. Nach der heutigen Entscheidung ist ein Rücktritt für Meuthen kein Thema mehr.
Ich habe gesagt, ich werde mit Dr. Gedeon nicht in einer Fraktion zusammenarbeiten. Das ist hier der Fall. Das heißt, ich sehe keinen Grund aktuell für einen Rücktritt.
Wolfgang Gedeon wird also seine Mitgliedschaft in der AfD-Fraktion ruhen lassen. Seine Arbeit als gewählter Abgeordneter im baden-württembergischen Landtag aber setzt er fort. Bis Anfang September sollen dann voraussichtlich drei Gutachter prüfen, ob Wolfgang Gedeons Äußerungen judenfeindlich sind oder nicht. Einen der Gutachter bestimmt Gedeon dabei selbst.
Und ich glaube, das ist eine sehr gute, einvernehmliche Lösung, mit der die Fraktion insgesamt zufrieden ist. Und ich glaube, dass wir da auch zu einem guten Ergebnis kommen werden.
Jörg Meuthen hatte zu den Antisemitismusvorwürfen klar Stellung bezogen. In der vergangenen Woche kam Meuthen öffentlich zum Schluss,
dass Wolfgang Gedeon eindeutig antisemitische Positionen vertritt.
Heute nun sagt Meuthen:
Ich habe meine Position dazu. Ich weise aber auch darauf hin, dass jeder Mensch lernfähig ist. Womöglich gibt es neue Erkenntnisse, die mich eines anderen belehren.
Gedeon hatte unter anderem den Holocaust als gewisse Schandtaten verharmlost und fordert, man müsse den millionenfachen Mord an den Juden straffrei leugnen dürfen. Dass er deshalb judenfeindlich sei, weist Gedeon nach wie vor zurück. Die heutige Entscheidung übrigens beruht auf Gedeons eigenem Vorschlag. Die Reaktionen der politischen Konkurrenz auf den heutigen Beschluss: einhellige Ablehnung. Die SPD im baden-württembergischen Landtag spricht von unerträglichem Herumgeeiere. Die CDU nennt die Entscheidung inakzeptabel und sieht einen AfD-typischen Zickzackkurs. Die FDP spricht von einer Scheinlösung, die deutlich mache, in der AfD seien Antisemitismus und Rassismus hoffähig. Und die Grünen erklärten, die AfD-Fraktion spiele auf Zeit, Jörg Meuthen sei krachend gescheitert. Meuthen selbst sieht das anders.
Ich denke, dass ich mich hier klar durchgesetzt habe.
Doch der Fall Gedeon macht deutlich, Jörg Meuthen ist angeschlagen. Das dürfte auch seine bundespolitische Rolle im Machtkampf an der AfD-Spitze beeinflussen.
Gut 6 Wochen nach der tödlichen Prügelattacke auf den 17-jährigen Niklas in Bonn hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Es soll sich um einen 21-jährigen Deutschen handeln, den Polizei und Staatsanwaltschaft gesucht hatten. Ihm wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Jochen Hilgers berichtet.
Polizei und Staatsanwaltschaft gehen bei der tödlichen Prügelattacke auf Niklas mittlerweile von einer gemeinschaftlich begangenen Tat aus. Der bisher als Haupttäter geltende 20-Jährige hatte nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft auf den Kopf des reglos am Boden liegenden Niklas eingetreten. Der jetzt Festgenommene soll dies versucht haben. Auf seine Spur kamen die Ermittler durch Zeugenaussagen. Einige Minuten nach der Tat hatten die Zeugen nach eigenen Angaben eine Männergruppe angetroffen. Daraus ergab sich der Verdacht, dass diese Gruppe die Attacke auf Niklas nicht nur beobachtet hatte, sondern daran aktiv beteiligt war. Nach WDR-Recherchen haben die Ermittler zudem belastbare objektive Beweise. An einer Jacke, die bei dem bereits länger inhaftierten Tatverdächtigen gefunden worden war, wurden Blutspuren von Niklas festgestellt. Die Ermittler wollen jetzt herausfinden, wer diese Jacke zum Tatzeitpunkt trug. Der Hauptverdächtige, ein Italiener mit marokkanischen Wurzeln, hatte nämlich behauptet, sich die Jacke erst viel später in der Tatnacht geliehen zu haben.
Der frühere kongolesische Vizepräsident muss für 18 Jahre ins Gefängnis. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sprach heute Jean-Pierre Bemba wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Ludger Katzmierzak aus Den Haag.
Die brasilianische Richterin Silvia Steiner sah keine mildernden Umstände, die ein geringeres Strafmaß gerechtfertigt hätten. Bemba sei als damaliger Vizepräsident des Kongo verantwortlich für die Verbrechen seiner Soldaten, auch wenn diese in der Zentralafrikanischen Republik begangen wurden, so Steiner. Bembas Milizen hatten den Regierungschef des Nachbarlandes im Kampf gegen aufständische Rebellen unterstützt. Der Angeklagte habe dennoch jederzeit Einfluss auf seine Untergebenen gehabt. Doch anstatt das Morden und Plündern zu verhindern, habe er seine Leute sogar ermutigt, ihren blutigen Feldzug fortzusetzen, urteilte die Kammer. Die brutale und systematische Vergewaltigung wehrloser Frauen hat bei der Festlegung des Strafmaßes wohl eine entscheidende Rolle gespielt. So erinnerte die vorsitzende Richterin an ein Opfer, das von 20 Männern bis zur Bewusstlosigkeit missbraucht wurde. Bemba sitzt seit 8 Jahren im Untersuchungsgefängnis von Scheveningen und müsste demnach noch 10 Jahre Haft verbüßen. Er kann gegen das Urteil aber Berufung einlegen. Mit dem 53-Jährigen verurteilt der Internationale Strafgerichtshof zum ersten Mal einen ehemaligen Vize-Staatschef wegen dessen Verantwortung als Kommandeur einer Armee.
Die französische Schriftstellerin Benoît Groulx ist tot. Sie starb in der vergangenen Nacht im Alter von 96 Jahren in Südfrankreich. Burkhard Birke mit einem Nachruf auf die streitbare Feministin.
Mit null Rechten sei sie am 31. Januar 1920 geboren worden, sagte Benoît Groulx einmal im Interview. Und obwohl mit Wahlrecht für Frauen, Abtreibung einiges erreicht worden ist, beklagte Groulx bis zuletzt den mangelnden Fortschritt bei der Gleichstellung, stellte Beschneidung, Kopftuch und den geringen Frauenanteil im Parlament immer wieder an den Pranger. Groulx, Tochter der berühmten Modedesignerin Nicole Poiret und des Innenarchitekten André Groulx, wächst in der Pariser Oberschicht auf, studiert Literatur, arbeitet als Lateinlehrerin und Journalistin. Ihre ersten Gehversuche als Schriftstellerin unternimmt sie gemeinsam mit Schwester Flora. 1972 erscheint ihr erster eigener Roman »Die Dinge, wie sie sind«. Der Durchbruch gelingt der spätberufenen Feministin in Frankreich 3 Jahre später mit »Ainsi soit-elle« auf Deutsch, Ödipus Schwester, Zorniges zur Macht der Männer über Frauen. In die Liebesgeschichte eines bretonischen Fischers mit einer Pariser Intellektuellen in Salz auf unserer Haut fließt sicher einiges Autobiografisches mit ein. In Frankreich als pornografisch abgetan wurde der 1988 erschienene Roman in Deutschland zum Bestseller und auch als Film ein Erfolg. Benoît Groulx war 4-mal verheiratet, zuletzt mit Paul Guimard. Sie brachte 3 Töchter zur Welt und unterhielt lange Zeit eine Beziehung zu ihrer Jugendliebe, einem amerikanischen Piloten. Benoît Groulx verstarb vergangene Nacht im Alter von 96 Jahren in Hyères im Süden Frankreichs.
Es ist Halbzeit beim Fußball und Moritz Kasselet hat jetzt alle Infos für Sie.
Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Euro in Frankreich ihr letztes Gruppenspiel. Gegen Nordirland spielt sie um den Gruppensieg und zur Pause führt Deutschland mit 1:0. Holger Dahl berichtet aus Paris.
Verdienter als die deutsche Mannschaft kann man zur Halbzeitpause eigentlich nicht führen. 1:0, muss man sagen, fast nur für die DFB-Elf, denn Deutschland hatte zahlreiche gute Möglichkeiten. Allein Thomas Müller traf einmal den Pfosten und einmal die Latte, aber er legte auch auf das entscheidende Tor in der 30. Spielminute. Mario Gomez war der Torschütze. Er ist hineingekommen in die Startformation und hat sich dann auch anschließend direkt mit einem Abschlagen bei Joachim Löw bedankt für dieses Vertrauen. Der Schuss noch leicht abgefälscht aus kurzer Distanz. Deutschland klar die bessere Mannschaft zur Halbzeit, 1:0 in Führung.
Ob es am Ende zu Platz 1 in der Gruppe C reicht, hängt aber auch davon ab, was die Polen parallel gegen die Ukraine machen. Gewinnt Polen höher als Deutschland, sind die Polen möglicherweise vorne. Aber bisher sieht es gut aus. Pausenstand in Marseille 0:0. Philipp Hofmeister.
Und dieses Ergebnis, das geht in Ordnung, denn es ist ein ausgeglichenes Spiel. Die Polen mit der besseren Anfangsphase und mit 2 guten Chancen, beide durch Robert Lewandowski. Aber für den Bundesliga-Torschützenkönig soll es bislang in diesem Turnier einfach noch nicht sein. Die Ukraine stark verbessert gegenüber dem letzten Auftritt gegen Nordirland, hatte auch 3 gute Gelegenheiten. Konoplyanka und Jarmolenko konnten diese allerdings auch nicht nutzen. Viele Chancen, keine Tore. 0:0 zur Pause zwischen der Ukraine und Polen.
Also hier nochmal die Halbzeitstände. Deutschland führt 1:0 und Polen-Ukraine, wie gerade gehört, 0:0. Damit wäre Deutschland als Gruppenerster im Achtelfinale. Das sind die Halbzeitstände. In wenigen Minuten beginnt die zweite Halbzeit und heute Abend dann ab 21 Uhr fallen die Entscheidungen in Gruppe D. Und da gibt es ein echtes Topspiel. Spanien trifft auf Kroatien. Nach 2 Siegen reicht den Spaniern 1 Punkt zum Gruppensieg. Und parallel müssen die noch punktlosen Türken gegen Tschechien gewinnen, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Ein großes Thema im Sport gibt es heute noch. Das Internationale Olympische Komitee hat sich mit einem Ausschluss der russischen Leichtathleten in Rio befasst. Und es hat ihnen einerseits ein Hintertürchen offen gelassen, andererseits können aber noch viel mehr Sportler betroffen sein. Aus Lausanne berichtet Holger Kühner.
6 Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele spitzt sich die Lage im Weltsport zu. Alle russischen Sportler und alle aus Kenia stehen unter Generalverdacht und müssen sich einer speziellen Dopingprüfung unterziehen. Nur wer für Olympia tauglich befunden wird, darf starten. Das gilt speziell auch für die russischen Leichtathleten, obwohl ihr Verband vergangene Woche gesperrt wurde. Wer zu den Spielen will, muss Dopingkontrollen nachweisen, die außerhalb Russlands stattgefunden haben. Bereits im Vorfeld hatten Sportler weltweit darauf hingewiesen, dass Dopingkontrollen kurz vor den Spielen wenig sinnvoll sind. Am Rande des Olympiagipfels in Lausanne kündigte der russische NOK-Präsident Schukow an, vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass Einspruch gegen die Sperre des Verbandes einzulegen.
So viel von Holger Kühner zum Thema IOC und Doping. Und das war auch das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.